Ich habe den Rainer gefragt, ob er und Judith bereit wären für ein kleines Interview. Und da hat er gesagt, nee, die Judith, die möchte nicht gern nach vorn kommen. Das funktioniert also nur, wenn man das ganz spontan macht und sie gar keine andere Chance hat. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal so ganz spontan. Rainer und Judith, hättet ihr Lust, für ein kurzes Interview nach vorn zu kommen? Ich brauche das Mikro. Ihr seid echt klasse. Vielen Dank, Judith. Ich gebe als allererstes mal das Mikro dem Rainer. Und Rainer, ich frage dich mal Folgendes. In Norwegen heißt das Ding eine Zementierschaufel. Wenn ich in den Baumarkt gehe und eine Zementierschaufel will, kriege ich dann das Ding hier?
Wahrscheinlich nur in Norwegen.
Okay. Was ist die linguistisch akkurate Bezeichnung für dieses Teil hier?
Da müssen wir die Fachleute fragen. Benjamin. Also unter Fachleuten verstehe ich auch Leute, die schon mal damit gearbeitet haben.
Okay, wie heißt das? Ja. Also Glättkelle ist im Angebot?
Nein, also Glättkelle, die Richtung stimmt schon. Also
so ein man Ding. Braucht das zum ich suche so ein Ding, wo man so machen kann. Okay, Rainer, du hast Ahnung mit diesem Zeugs hier, weil du seit mehreren Jahren das Bauprojekt an der Oskar-Röder-Straße leitest. Was hat dich dazu bewogen, so ein irrsinniges Projekt an dich zu ziehen?
Also zu meiner Verteidigung. Dieses Gerät braucht man leider noch nicht. Aber das andere auch, ich habe es mir nicht gezogen, sondern es ist mir...
Gott hat es uns ins Herz gelegt.
Ah, das ist toll.
Ja, es ist zugefallen. Nicht nur zugefallen, sondern Wen dachte, er müsste mir was Gutes tun. Ich... Um es kurz zu machen, ich durfte 12 Jahre vorher aus dem Beruf aussteigen, unfreiwillig freiwillig, weil die Firma, wo ich gearbeitet habe, die Beamten mit 55 loswerden wollte. Und Wayne dachte, das ist zu früh für Sofa und Wellness. Aber so schön, wie ich es jetzt auf der Baustelle habe, habe ich es nie vorher gehabt.
Okay, ne? Schön. Nun ist das ja so, wenn man so ein Projekt, so einen Dienst übernimmt, bringt das Verpflichtungen mit sich. Also man kann nicht sagen, ich mache das und dann sagt man Dienstagmorgen, ach, heute habe ich keine Lust, sondern man hat sich verpflichtet, weil ansonsten kommen die anderen Leute und man ist selber nicht da. Wie geht dir das damit, diese extra Verpflichtung auf dich zu nehmen und zu sagen, jetzt habe ich das und jetzt muss ich da auch dranbleiben?
Das ist eine spannende Frage. Aber die Antwort ist ganz einfach. Ich habe eben gesagt, ich bin Beamte und Beamte, wisst ihr, sind immer im Dienst. Und mit einem Christ verhält es sich genauso. Heißt also, wir gehen keine Verpflichtung ein, sondern eine freiwillige Vereinbarung. Gott hat mir ganz viel geschenkt und so ein ganz klein bisschen darf ich jetzt davon zurückgeben. Denn ich habe die vielen Jahre gar nicht gewusst, warum ich so gerne baue.
Okay.
Und mit der Verpflichtung hinzukommen an den Bautagen, hat sich noch was ganz Besonderes auf sich. Es ist keine Verpflichtung, sondern etwas Schönes. Wenn du an einem richtigen Platz bist, dann willst du dahin. Ja? Ob es kalt ist, ob es warm ist, ob es heiß ist oder wie jetzt manchmal ein bisschen frostig, es ist einfach dran und es ist schön. Und wenn ich dann die vielen Helfer sehe, und da bin ich immer wieder total berührt und platt, hey, die kommen bei Wind und Wetter. Ja, und willst du da über irgendwas jammern oder klagen, dass das unpassend ist? Es ist wunderschön.
Klasse Einstellung, danke dir. Wir wissen auch, ja, super, das ist ein Beifall wert. Rainer, dass du das nie machen könntest, die Aufgabe, wie du sie machst, wenn du nicht die starke Frau Gottes an deiner Seite und in deinem Rücken hättest. Judith, wie geht's dir damit? Unterstützt du Rainer gerne in dem, was er macht?
Also ich mache das gerne, weil ich das spüre, dass Gott das in sein Herz gelegt hat, dass da Freude da ist und dass es ein vorbereitetes Werk ist. Ist ja ganz wichtig, dass es von Gott kommt und zu ihm zurückgeht. Und ich sage nur mal was, wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist es aber zu viel.
Okay. Danke, ihr Lieben. Ihr seid tolle Schätze. Danke. Ja, ich habe euch, da ich vor 14 Tagen aus Taiwan zurückgekommen bin, noch ein kleines Video mitgebracht von der Gemeinde dort. Und vielleicht können wir einfach das mal ohne große Worte zeigen. Das ist sozusagen im Gottesdienst. Ein Bestandteil des Gottesdienstes ist nämlich folgende Zeremonie. Es gibt im Gottesdienst eine Selfie-Zeit. Ich finde, das sollten wir unbedingt einführen, also so zwischen der Pause, eine Selfie-Zeit, ja, wo man dann sozusagen während der Predigt posten kann, wo man gerade ist und ob das gut ist oder nicht. Das Erstaunliche in Taiwan ist, ihr habt das ja gesehen, das sind alles unwahrscheinlich viele junge Leute. Und die klasse Sache ist, dass 90% der jungen Leute, die man da sieht und trifft, nicht aus einem christlichen Elternhaus kommen. Und die 90%, die allermeisten von ihnen noch ein nicht-christliches Elternhaus haben. Und wenn man die dann fragt, hey, wie hast du Jesus kennengelernt und wann hast du Jesus kennengelernt, ist das immer in einem einhändigen Jahresbereich. Das ist immer irgendwas zwischen den vor ein paar Monaten oder ein, zwei, drei Jahren. Und es ist meistens eine ähnliche Geschichte. Es fängt meistens damit an, ja, der Klassenkamerad oder die Person hat mir was von Jesus erzählt. Und dann variiert das ein bisschen. Die einen haben sie mit in die Jugend geschleppt, die anderen in den Gottesdienst, die anderen zum Tee getroffen, zu Hause was von Jesus erzählt oder wie auch immer. Und es ist einfach so faszinierend, diese jungen Leute zu sehen, zu erleben und zu merken, wie Gott hautnah in ihrem Leben wirkt. Ich möchte euch nur ein Beispiel erzählen. Ich war mit mehreren von den Mädels essen. Die haben mich da eingeladen und haben mir ihren Scooter geliehen. Also das ist so ein taiwanesisches Moped, was 120 fahren kann. Also das ist wie unser Moped, ja. Aber ich weiß nicht, was unsere Regierung mit den Mopeds macht. Ja, die können 120 fahren. Ich habe es gesehen, ja. Und dann stellt man sich in so einem Pulk von 50 Mopeds an die Kreuzung und dann ist das so wie bei Formel 1, ja. Ist wirklich richtig klasse. Man wartet auch nicht bis zum Grün, sondern der Sport ist sozusagen, wer fährt, ja, so weit wie möglich, bevor die Ampel grün wird, als allererstes los, ja. Und dann sind wir also da zum Restaurant gefahren und ich habe es da auch hingeschafft, auf dem geliehenen Moped, ja. Und ich frage dann die eine, wir nennen sie einfach jetzt mal Karin, ja. Karin, wie bist du? Die haben übrigens auch ganz viele exotische europäische Namen, weil wir die, oder wenn sie mit mir reden, weil ich natürlich die chinesischen Namen nicht aussprechen kann. Und dann erzählt sie mir, also nur ein Beispiel, dass sie aus der homosexuellen Szene kommt. Und sie hat selber gesagt, sie war so durcheinander in ihrem Kopf. Sie hat sich so nach Liebe gesehen, nach Anerkennung, zu wissen, wofür sie lebt, dass sie überall so nach Erfüllungen gesucht hat. Und dann hat sie Jesus gefunden. Und sie hat gesagt, ich habe in Jesus endlich das gefunden, wonach ich immer mich gesehnt habe. Ich habe diese Liebe und die Annahme, die ich immer in Beziehung mit anderen Frauen gesucht habe, bei ihm gefunden. Und dann hat sie da die Jüngerschaftsschule mitgemacht und geht jetzt mit drei anderen Mädels, und die ist erst 23, als Missionarin nach China. Und es ist so beeindruckend zu erleben, wie man einfach sieht, dass so eine jungen Mädels, ja, sich aufmachen für Jesus, nach China zu gehen, in irgendwelche Gebirgsregionen, um den Menschen von dem Jesus zu erzählen, den sie selber kennengelernt haben. Und das ist ganz fantastisch. Und da habe ich euch einfach nur dieses Video mitgebracht, einfach um so ein Gespür dafür zu kriegen, wow, was macht Gott, ja, hier, wie beten die Leute in Taiwan an? Halleluja, Ja, ist nicht klasse, was Gott macht? Und einfach um so dieses Gefühl zu kriegen, ja, dass Gott in der Transformation wirkt, dass er lebendig ist auf der Welt und was total Geniales macht, habe ich euch noch ein anderes Video mitgebracht. Diesmal ist eine ganz offizielle Reportage von CNN über einen japanischen Gangster, der Tatsuya Shindo heißt und jahrelang in der japanischen Mafia war, in der sogenannten Yakuza. Das sind also rivalisierende Gangs, die zum Teil die Wirtschaft beherrschen, die Straßenszenen beherrschen, die das ganze Leben beeinflussen, die mit Drogen dealen, mit Frauen handeln, sich gegenseitig aufeinander schießen, etc. etc. Und dieser Tatsuya Shindo ist irgendwann mal aufgrund seiner Straftaten ins Gefängnis gekommen und hat sich im Gefängnis bekehrt. Und jetzt kommt das Tolle, aus der Transformation heraus und ist dann Missionar und Pastor geworden. Und jetzt ist es 10 Jahre später und 10 Jahre später leitet er jetzt eine Gemeinde von unterschiedlichen Gangmitgliedern. Also Gangmitgliedern, die sich vorher, er sagt das auch in dem Video, wir haben uns vorher gegenseitig beschossen und jetzt sitzen wir hier zusammen und beten zusammen den einen allmächtigen Gott an, der uns gerettet hat. Und ihr seht den Typen, ist ganz faszinierend, der ist voller Tattoos. Ja, in Japan sind Tattoos total out, geht überhaupt nicht. Das ist ein Markenzeichen der Mafia. Er hat auch seinen kleinen Finger abgeschnitten gekriegt mit einem Meißel, weil er das Auto des Bosses gefahren hat und einen Unfall hatte, weil er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Also wirklich eine verrückte Type. Aber guckt es euch selbst an und guckt euch das an. Einfach was Gott unter den Leuten tut und wie die Gemeinde eine Heimat jetzt geworden ist für Ex-Gang-Mitglieder. Ist leider nur in Englisch, aber ihr habt ja den Vorspann von mir gekriegt und ihr versteht das schon, die Bilder sprechen für sich selbst.
At Sunday service in Kawaguchi, Japan, a message about transformation, a familiar topic for the congregation. And the man they call teacher, Sensei Tatsuya Shindo. Before, we were in rival gangs, firing guns, he says. Now, we're praising the same God. The pastor and some of his parishioners, ex-gangsters, shunned by Japanese society. Shindo joined the Japanese mafia, the Yakuza, at 17, hooked on easy money, women, and drugs. He saw many around him killed. Looking at my past, he says, no one would have thought this could happen. Shindo's body bears the scars of his old life. Tattoos are taboo in Japan, symbols of mafia membership, along with his missing pinky, cut off with a chisel, a Yakuza ritual of atonement for driving drunk, wrecking the boss's car. A Yakuza returning to society is indeed extraordinary, he says. Shindo says he found God in solitary confinement. Since his release from prison a decade ago, he's helped other former gangsters, leading a growing congregation from all walks of life. He's baptized about 100 people, including his mother. When he came back, he apologized and said, I survived for you, mother, Yoshimi Shindo says. That's when I decided to forget the past. Her longtime bar, June Bride, transformed into a house of worship. He's changed to helping others. Being called a sensei, I think it's wonderful, she says. Ex-mobsters don't have many options in Japan. Their secretive underworld is shrinking, profits drying up from years of government crackdowns.
What do you do with these people when they're not in the Yakuza anymore? How do you prevent them from becoming common criminals?
Journalist Jake Adelstein says the Japanese mafia keeps thugs in check. He says if the Yakuza lose influence, street crime could surge in Tokyo, considered the world's safest city. Police fear a repeat of Japan's 1980s gang warfare, triggered by the recent split of the Yamaguchi Gumi, Japan's largest crime syndicate. Hiro ran away from the group after 5 years as a Yakuza. Afraid for his safety, he asked us to hide his face. It's really hard to get back to normal society, he says. Cast away by his family, Hiro sleeps on the church floor.
If you didn't have this church, what do you think you'd be doing right now?
I'd be arrested in jail, he says. Hiro says here, he and other ex-mobsters have a chance to transform their lives in a society that doesn't easily give second chances, especially to people like them. Amen. Will Ripley, CNN, Kawaguchi, Japan.
Ist es nicht toll, was Gott macht? Es ist, Halleluja. Und das Interessante, das Markenzeichen, wenn Gott am Wirken ist, das ist immer eine Transformation. Das heißt, es ist nicht einfach immer nur so, der Gangster bekehrt sich und lebt jetzt zurückgezogen in einer Holzhütte in den japanischen Bergen, sondern wenn Gott am Wirken ist, dann passiert eine Transformation von etwas zu etwas hin. Und es ist meistens so, dass eben wie hier in dem Video, dass ein Gangster aus der Dunkelheit dahin transformiert wird, ein Segen für andere zu sein. Und darum geht es in unserer Predigtreihe, wenn wir darüber reden, dass Gott mit uns, mit dir etwas vorhat. Er will diese Transformation in uns bewirken, dass wir nicht nur gerettet sind, sondern dass die Gnade Gottes zum vollen Schluss kommt und wir ein Segen füreinander und für die Welt sein kann. Und genau diese Transformation ist es, die den Wert von Christus erst so richtig deutlich und klar werden lässt. Wir glauben, dass ihr alle Gottes rettende Gnade erfahren habt und dass diese rettende Gnade zu einer Transformation führt, dass wir berufen sind zu einer großartigen Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir berufen sind zu einer Gemeinschaft als Gläubige und dass wir berufen sind, nicht nur gerettet zu sein, sondern untereinander uns gegenseitig in Liebe zu dienen und diejenigen, die Christus noch nicht kennen, seine Liebe zu bringen. Als Wayne letzte Woche darüber gesprochen hat und als er so, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern kann, den Finger gezeigt hat und gesagt hat, wenn ich euch sehe, sehe ich nicht Problem, 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 sondern ich sehe Potenzial, 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 hat er das zum Ausdruck bringen wollen. Er sieht Gottes Gnade in unserer Mitte und er sieht die Potenzial, das Potenzial für Transformation. Und er sieht das einfach und er hat einfach ein Stück seiner Gabe, so wie er das Rainer halt, keine Ahnung, in seine Berufung reingebracht hat. Ja. Waynes Gabe ist einfach, uns zu helfen, dass wir unseren Platz kommen, wo sich unsere Persönlichkeit entfalten kann. Und was er gemeint hat, ist nicht, dass er geworben hat, dass wir in einem Verein mitarbeiten. Er hat nicht dafür geworben, dass irgendwo die Jesus-Gemeindemaschine am Laufen gehalten wird durch so viele wie mögliche Mitarbeiter. Er hat nicht dafür geworben, dass er uns so geschäftig wie möglich macht. Ja, ich meine, es gibt ja so diesen Spruch, Gott liebt dich und Wayne hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Sondern er, was er sagen wollte, und ich kenne sein Herz, war, es gibt eine Transformation, es gibt mehr mit Christus zu erleben. Und diese Transformation, dass wir unsere Persönlichkeit entfalten können, die wollen wir einfach in unserer Gemeinde erreichen. Es geht viel mehr als um eine Mitarbeit in einem Verein. Und worum es geht, so die Motivation dahinter, habe ich euch heute mitgebracht aus der Bibelstelle im Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Da schreibt Paulus, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer eine Klage oder wenn jemand was gegen den anderen hat, genauso wie der Christus euch auch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, in Wort oder in Taten, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Vielleicht können wir diese Folie gleich lassen und ich möchte euch gleich auf dieses eine Wort hinweisen, um euch zu zeigen, worum es geht. Wenn Gott uns ruft zu einem Dienst, dann ruft er uns nicht zu einer Mitarbeit in einem Verein, sondern da ruft er uns, seht ihr das Wort in Vers 15, es steht ganz konkret da, ihr seid berufen zu einem Leib. Das heißt, was Gott hier sagen will, ist, wir gehören zusammen als ein Körper. Wir sind wie eine Art eingeschworene Familie. Wenn wir über Dienst und Mitarbeit in der Gemeinde reden, reden wir nicht darum, lass uns so den aktivsten Verein Dresdens sein, sondern reden wir darüber, dass die Liebe innerhalb unserer Familie einfach gegenseitig überfließt. Wir sind so ein bisschen im Großen eine Familie, wie ich mit Nadja und meinen zwei Kindern im Kleinen eine Familie sind. Und wir dienen uns gegenseitig mit unseren Gaben, mit dem, was wir zu geben haben. Es gibt in unserer Familie eine Person, die räumt immer auf. Und das bin nicht ich. Dann gibt es eine Person, die kocht fast immer. Und das bin auch nicht ich. Und dann gibt es zwei Personen, die füllen das Haus mit Trubel, Heiterkeit, Gesang, unaufhörlichem Reden. Und das bin auch nicht ich. Und dann gibt es eine Person, die repariert alles. Und da komme ich endlich ins Spiel. Ja, mein Sohn hat den unendlichen Glauben an die allmächtigen Fähigkeiten seines Papas, alles zu reparieren, aber auch alles, ja. Es kommen komplette Kleinteile, ja, die irgendwie zerstört worden sind und nur die Hälfte davon werden dem Papa emporgehoben, wie im Gebet. Und dann gibt es ein Wort, ja, das alles klar macht, welche Rolle ich in meiner Familie habe. Paparieren. Und wir dienen einander, ja. Die Liebe in unserer Familie fließt manchmal mehr, manchmal weniger, ja. Über, aufgrund dessen, dass wir einander dienen, dass wir füreinander da sind. Dass wir manchmal auch gucken, nicht einfach nur, ich bin nur zuständig fürs Reparieren und ich mache sonst nichts. Sondern, dass wir einfach gucken, wo können wir dem anderen was Gutes tun. Und darum geht's, wenn wir in unserer Gemeinde, wenn wir einen Dienst anfangen, wenn wir Aufgaben, wenn wir Verpflichtungen übernehmen. Wir dienen einander als eine Großfamilie. Und es funktioniert nicht, also es funktioniert nur bei meiner Mama, ja, dass wenn ich nichts mache, trotzdem die Liebe überfließt, ja. Bei meiner Mama muss ich einfach nur kommen und ihr Essen essen, ja, und meine Mama fließt in Lobpreis über, dass ich der Beste aller Söhne bin, ja. Und ich muss nur ihr Essen essen, ja. Das funktioniert bei uns zu Hause nicht, ja. Also ich könnte nicht sagen, Nadja, wieso, ich esse doch dein Essen, ja. Sondern zu Hause, ja, muss ich einen oder mehrere Dienste übernehmen, damit die Liebe fließt. Und genauso ist es in unserer Gemeinde, ja. Die Dienste sind kein Zweck in sich selbst, ja. Wir haben nicht den Ordnungsdienst geschaffen, weil wir einfach gedacht haben, es sind so viele faule Leute da, die müssen wir mal erziehen, zeitig aufzustehen, ja. Der Ordnungsdienst existiert dazu da, dass du dich geliebt fühlst, hier angekommen zu sein. Alles ist schon bereit für dich, du musst nur noch kommen, ja. Wie üblich 10 Minuten zu spät und trotzdem ist der Stuhl für dich da, ja. Und du brauchst dich einfach nur zu setzen. Fühlst du dich geliebt vom Ordnungsdienst? So, und jetzt ist das Tolle ist, ja, Gott sagt nicht, Leute, spielt doch mal die heilige Familie, ja, tut doch mal so, als tut doch mal wie heile Welt, bemüht euch doch mal für mich, ja, sondern Gott macht was ganz anderes. Und das geht hier in den Vers 12, vielleicht können wir einfach nochmal in den Vers 12 kurz zurückgehen, ja. Das Gott fängt nämlich nicht damit an, indem ihr sagt, pass mal auf, macht mal all diese Dinge und dann am Ende eures Lebens gucke ich, ob ihr würdig seid, ja, meiner Berufung, ob ihr würdig seid, ins Reich Gottes einzugehen, ob ihr würdig seid, aufgrund der vielen Taten, die ihr gemacht habt. Nein, es geht ganz anders an. Es fängt damit an, dass noch bevor wir irgendetwas gemacht haben, Gott sagt, ihr seid die Auserwählten Gottes. Ihr seid die Heiligen und die Geliebten. Damit fängt es an. Du hast noch nichts gemacht. Du hast dich noch nicht in der Liste eingetragen. Überhaupt nichts, ja. Und wir mögen dich, ja. Also das ist eine positive Antwort. Du musst nicht mal im Ordnungsdienst mitmachen und wir haben dich trotzdem lieb. Weil wir wissen, du bist ein Auserwählter Gottes. Du bist ein Heiliger und du bist ein Geliebter. Jetzt muss man, um Dienst zu verstehen, um dieses Gefühl zu bekommen, es wäre eigentlich gar nicht schlecht, Erbarmen miteinander zu haben, einander ertragen, einander zu vergeben, einander praktisch zu lieben, muss man erstmal verstehen, also wenn man die Verse unten drunter machen will, muss man erstmal verstehen, was Gott damit meint, wenn er sagt, wir sind Auserwählte Gottes, wir sind Geliebte und wir sind Heilige. Und darauf will ich ganz kurz eingehen. Was ist ein Erwählter? Die Idee der Erwählung ist folgendes. Du warst hoffnungslos in Eigenwillen und in Sünde verstrickter Rebell. Hoffnungslos. Und du wärst aus dir selbst heraus noch nicht mal auf die Idee gekommen, Gott um Vergebung oder Barmherzigkeit zu bitten. Wenn Gott nicht gewirkt hätte, sondern wenn er einfach gesagt hätte, du bist da, ich bin hier. Und er hätte dein Leben leben lassen. Und er hätte dir Erlösung angeboten. Er hätte dir Vergebung angeboten und gesagt hat, ich vergebe dir, ich erlöse dich. Ich schenke dir Freiheit von Sünde. Ich schenke dir ewiges Leben. Willst du es? Du wärst ohne die Erwählung Gottes nie auf nur den Gedanken gekommen, das Gnadenangebot Gottes zu akzeptieren, sondern du hättest in Rebellion ihn angespuckt und getreten, hättest gesagt, bleib mir vom Hals. Und dann kommt die Erwählung Gottes. Noch bevor du etwas für ihn getan hast, noch bevor du an ihn gedacht hast, ja sogar bevor die Welt existierte, noch bevor die Söhne der Morgenröte sangen, bevor die Wale im Ozean schwammen und die Sterne ihre Bahn drehten, dachte Gott sich Folgendes aus. Und er sagte zu den Engeln, ich habe mir den Heinz erwählt, in aller Ewigkeit zu mir zu gehören und in unglaublicher Glücklichkeit meine Gnade zu genießen. Und die Engel gucken Gott an und sagen mir, den Heinz, das ist ein stinkender Rebell. Was willst du denn mit dem? Warum den Heinz und warum die Elisabeth und warum nicht die anderen und warum ausgerechnet den? Und Gott sagt, weil es eine Erwählung ist, hat nichts mit Heinz und Elisabeth zu tun, hat etwas mit meinem gütigem Herzen zu tun, dass ich mich entschieden habe, sie zu rufen, sie zu retten und meinen souveränen Ruf auf ihr Leben zu legen. Ich habe sie erwählt. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil natürlich wir denken, den Deutschen sofort fragen, ja, was ist dann mit den Leuten, die nicht erwählt werden? Und das will ich natürlich gar nicht anfangen, in Anbetracht, dass wir nur noch 10 Minuten Zeit haben für die Predigt, ja. Aber dafür gibt es ja Promoveo, ja. Theologie im Epheserbrief, ja. Fängt gleich im ersten Kapitel an, ja. Wenn ihr Lust habt, am 31. März geht's los. Dann machen wir dann das, wofür wir keine Zeit haben. So. Sondern Erwählung ist Folgendes, ja. Ich mache vielleicht eins so. Manche Leute sagen mir, du kannst nicht über Erwählung reden, weil das macht die Leute stolz und arrogant. Dann denken die, sie sind was Besonderes und die sind erwählt und dann laufen die rum, als wären sie die Könige der Erde. Und ich sage, nee, Erwählung macht dich nicht stolz, sondern Erwählung macht dich demütig. Weil wenn du die richtige Theologie hast, weißt du plötzlich, dass alles, was du hast und wer du bist, aber auch alles, du komplett vollständig, ausnahmslos von Christus und Christus allein erhalten hast. Und dass er und er allein verantwortlich ist für jeden Segen und für jede positive Entscheidung und für jeden Herzenschlag in deinem Leben, der zu ihm gerichtet ist. Erwählung ist etwas ganz Kostbares, ein unwahrscheinliches Privileg, erwählt zu sein. Es ist eine unwahrscheinliche Gnade von Gott, die seine Liebe auf uns bekommen zu haben und gesagt haben, du bist mein Auserwählter. Und die normale, typische Reaktion unsererseits ist darauf, wer bin ich, dass du mich erwählt hast? Und die Antwort von Gottes ist es, das ist genau der Punkt. hat nichts mit dir zu tun, hat alles mit meiner großen Gnade und meiner großen Liebe für dich zu tun. Und es soll in uns dieses Privileg, diese Dankbarkeit auslösen, dass wir sagen, Gott, du bist so klasse. Ich bin ein Erwählter und du bist klasse. Ja. Erwählung Gottes ist die beste Medizin für Menschen mit mangelndem Selbstbewusstsein. Wisst ihr, es hilft zum Beispiel überhaupt nicht, einer schönen Frau, die mangelndes Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, du bist schön. Es sagt nicht, dass man das nicht sagen soll. Also ihr Ehemänner sagt nicht, der hat gesagt, ich soll dich nicht mehr. Doch. Du sollst deiner Frau sagen, sie ist schön. Sie braucht das. Es ist auch ein bisschen, es ist auch Teil der Medizin, ja. Sie muss das hören. Tägliche Einnahme empfohlen vom Ehemann an die Ehefrau, ja. Aber das allein wird ihr nicht helfen, zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu kommen, ja. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus ist nicht, du hast einen unschätzbaren Wert, keiner kennt ihn, aber Gott hat ihn gesehen. Das ist nicht das Evangelium. Ja, oftmals, mich hat jemand gefragt, ich hätte gern mal eine Evangelisation in eurer Gemeinde gemacht und hätte gern mal ein paar Leute eingeladen. Dann habe ich gesagt, toll, was willst du denn so machen? Und dann hat derjenige mir gesagt, ich möchte den Leuten einfach erzählen, Gott sieht deinen Wert als Nicht-Christ. Und ich habe mir gedacht, na, ich weiß nicht so recht. Es ist ein Teil, aber es ist nicht der Kern des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums, und lass mich hier gern wiederholen, ja, habe ich schon vor 2,5 Jahren mal gesagt, der Kern des Evangeliums ist nicht, du bist ein kostbarer Diamant und brauchst noch ein bisschen Schliff. Der Kern des Evangeliums ist, du bist ein Stück Lausitzer Braunkohle. Und das Evangelium, das Erstaunliche ist, dass Gott ein Stück Braunkohle ohne ersichtlichen Grund auserwählt hat und zu dir gesagt hat, werde Diamant. Und in deins, unser Selbstbewusstsein wird gestärkt und gesundet, wenn wir von uns weggucken können und auf Christus gucken können und sagen können, ist völlig egal, wer ich vorher war. Ich weiß, er hat sein Angesicht auf mich gelegt. Er hat seinen erwählenden Ruf mir geschickt. Ich habe vorher nichts getan, nichts gemacht. Ich bin vollkommen unschuldig und der Ruf Gottes ist zu mir gekommen. Und dieses Gefühl hatten die Kolosser. Oder sollten sie zumindest haben, wie Paulus sie schreibt. Sie sollten, wenn sie früh in den Gottesdienst kommen, hereinkommen, durch die Tür treten, bestimmt ganz pünktlich, und sagen, ich bin erwählt, wie geht's dir? Ja? Und es sollte eine Dankbarkeit, eine Freude dabei sein. Ja? Und der andere sagt, ich weiß, ich bin auch ein Heiliger, kannst du es glauben? Er sagt, ich kann es eigentlich noch nicht richtig glauben, aber das Wort Gottes sagt es, ja. Wir sind geliebt von Gott, ja, wie genial ist es, ja, was würde ein Mensch dafür geben, vom Schöpfer des Mars und der Venus und des Jupiters geliebt zu sein? Wie wahnsinnig genial ist das? Jeden Augenblick deines Lebens, jede Sekunde, die wir leben, ja, ist deine Identität, du bist ein Heiliger und von Gott geliebt. Ein Heiliger ist übrigens im Alten Testament nicht einfach nur jemand, der dem die Sünden vergeben wurde, sondern das ist eine Stufe weiter. Also die Reinigungs- und Heiligungsstufe geht von unrein zu rein, dann hört es nicht auf. Wenn du heilig werden willst, muss da nochmal was Besonderes mit dir gemacht werden. Das heißt, du wirst abgesondert, du bist speziell, du bist für ihn und für ihn hingegeben als etwas ganz Besonderes. Du bist ein Heiliger. Jetzt macht das Ganze Sinn. Jetzt kommen wir nämlich nicht mehr früh in den Gottesdienst, oh, ich muss den auch noch lieber haben, muss ich vergeben. Jetzt kommen wir früh, ich weiß, noch ein bisschen unausgeschlafen, aber plötzlich wird unser Geist, unsere Seele erweckt. Wir wissen, hey, wir sind die Heiligen Gottes. Was für eine übernatürlich geniale Familie sind wir? Ja? Und dann kein Wunder, wenn wir die Auserwählten des Herrn sind, kein Wunder, dass Gott sagt, jetzt Lebenswandel gemäß deiner Identität. Lass die Liebe des Auserwählten überfließen zu deinem anderen Auserwählten. Geh mit ihnen mit herzliches Erbarmen um. Und übrigens, Überraschung über Überraschung, ja, wenn hier steht, habt miteinander herzliches Erbarmen, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Erbarmen in der Gemeinde Gottes notwendig ist. Das heißt, da sind Leute, die leben noch nicht so, wie die Heiligen und die Ausgewählten einfach leben sollen. Und du als Heiliger und Ausgewählter sollst mit deinem Nachbarn Erbarmen haben. Ja? Ich weiß, wir kommen alle zu kurz. Ich weiß, ich grüße euch nicht so, wie ich euch gerne grüßen möge, ja, weil ich früher einfach auch Stress habe, ja. Bitte habt Erbarmen mit mir und wen und allen anderen, ja, die euch nicht so sehen, wie sie euch gerne sehen mögen, wollen würden. Hab Erbarmen, wenn man deinen Wert in der Gemeinde nicht gleich erkennt, dich nicht gleich fördert und zum Propheten, Apostel, super so macht, ja. Hab Erbarmen mit uns und miteinander. Das gehört einfach dazu. Es ist notwendig. Die Heiligen leben noch nicht so, wie sie eigentlich leben sollten. Und das ist normal. Ja, wir haben manchmal so als Gemeinde so dieses Gefühl, jetzt sind wir Christen und dann wird der Anspruch ganz hier oben hingesetzt. Und besonders, wenn man am Pastor ist, ja, da müsste der, macht er nicht, kann der gar nicht, ja. Ich erzähle euch Folgendes, ja. Ich habe 10 Jahre lang, ja, auf das Einfließen der übernatürlichen Salbung und mein Erheben in einen neuen geistlichen Stand gewartet. Ich habe Jahr für Jahr studiert. Und dann wurde ich ordiniert. Und dann wurde ich als Pastor eingesetzt. Und ich, armes Würstchen, stand da und sage so, Mist, es fühlt sich noch genauso wie vorher an. Ja? Völlig überhöhte Erwartung, ja. Wir sind ganz normale Menschen. Und das ist übrigens auch noch eine ganz interessante Geschichte. So, im ältesten Team, wir sind ein klasse Team, ja. Aber wir sind, so, da schreibt mir jemand eine E-Mail, ja. Aus dem Ältestenteam, und ich lese die E-Mail, ja, und ich lese so zwischen den Zeilen und denke mir so einfach, ist einfach unverschämt. Wie kann man so eine gruselige E-Mail schreiben? An mich, ja? Das Ältester, ja? Und ich war gerade drauf und dran, mich so richtig aufzuregen, ja, wie so jemand Ältester wird. Und dann spricht Gott zu mir und sagt, das ist ein Mensch. Und plötzlich fällt all mein Stress ab, ja, und ich finde eine neue Liebe für die Person und sage, mein Gott, ist ein Mensch. Ja? Er ist ein Mensch, ich bin Mensch, Gott ist gut. Ja? Und es war einfach so einfach, die Liebe floss, wir haben uns gegenseitig vergeben, das war einfach, man konnte sich in die Augen gucken und sagen, du bist ein Mensch, so gut, dass du Mensch bist, ja, schön, dass du in unserer Mitte bist, ja. Das ist manchmal dieses erhöhte, ja, wer wir sein müssen, wir sind Menschen. Und in unserer Mitte, ja, trotz dass wir Heiligen sind, ja, ist einfach richtig, dass in unserer Mitte Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Langmut heißt, du hältst lange aus mit deinem Platznachbarn. Lange. Ja? immer wieder, ja. Ja. Und vergebt einander. Das heißt, es ist Vergebung notwendig. Wenn du einen Dienst tust, ist Vergebung notwendig. Ganz klar, ja. Und übrigens, deshalb predigen wir das. Ja. Er sagt so, Mensch, was hat das eigentlich mit Dienst zu tun? Das hat mit Dienst zu tun, weil wenn du nur hier sitzt, brauchst du wenig Erbarmen, wenig Güte, wenig Demut, wenig Milde, ja. Du musst ja einfach nur sitzen. Es sei denn, dein Nachbar wäscht dich nicht so gern oder so, brauchst du all von diesen Dingen nicht viel. In dem Augenblick, wo du sagst, ich melde mich zum Ordnungsdienst, dann fängt's an. Dann ist Milde gefragt. Dann ist Güte gefragt. Dann ist Langmut gefragt und Vergebung. Und Gott will sie in dir bewirken. Haben wir jetzt die Zettel? Jetzt sind die, gut, die Zettel jetzt rumzugeben. So. Die Zettel übrigens, ja. Diese Dienstlisten. Es geht nicht darum, euch einfach nur eine Dienstliste einzutragen. Die Dienstlisten sind nur eine Hilfskrücke, euch loszustarten wie eine Rakete, ja. Wenn ihr die Dienstlisten nicht braucht und ihr eigene Ideen habt, wir wollen euch nicht in eine Dienstliste reinpressen, ja. Wenn du die Idee hast, ein Basketballteam zu gründen, was in die Schule geht, um Leute für Jesus zu erreichen, fang an. Ja, wenn du die Idee hast und sagst, ich bin Handwerker, ich mache einen neuen Handwerkerdienst auf für Bedürftige in der Gemeinde, steht nicht auf der Dienstliste, bleibe ich zu Hause, guck weiter Fernsehen, fang einfach an. Ist völlig egal. Die Dienstliste ist nur dazu da, wenn du nicht so kreativ bist, zu sagen, okay, ich könnte ja mal mit dem und dem probieren. Ja? Es ist nur, um dich so loszustarten. Ach, ich habe noch so viele schöne Punkte. Und jetzt heilt es weg. Ich war in Südafrika. Ich war völlig naiv als Christ, ja, als angefangener Christ. Und war vielleicht 4 Wochen Christ. Und da höre ich eine Predigt darüber, ja, von dem Pastor aus dem Jakobusbrief, ja, dass Glaube ohne Werke tot ist. Also gehe ich nach Hause und denke so, na gut, dann mache ich eben gute Werke. Öffne das Gemeindeblatt, ja, den Einblick auf Südafrikanisch, und da steht da, die Heilsarmee sucht noch Helfer, die älteren, gebrechlichen Leuten beim Basteln helfen. Habe ich gesagt, mache ich. Also bin ich zur Heilsarmee und habe so mit 85, 95-Jährigen Strümpfe gestrickt und Weihnachtskarten gebastelt und all möglichen Sachen, ja. Und es ist nicht mein letztendlicher Dienst geblieben, aber es hat mir total gut getan. Es hat mir total gut getan, loszustarten, ja, loszugehen und dieses Gefühl zu haben, wow, Gott ist mit mir, lasst uns für den Herrn was basteln, ja. Es war einfach eine total, total coole Erfahrung. Okay, vielleicht können wir einfach die nächste Folie noch machen und ich mach gleich Schluss. Achso, die Band der Perfekt. Das ist nicht schlecht hier. Guck mal, hier steht, zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe, das heißt, das Band der Vollkommenheit ist, das ist das Band, was die Gemeinde zusammenschweißt, ist die Liebe. Nun, Liebe ist nicht einfach nur da zu sitzen und das Gefühl zu haben, ach, ich liebe euch eigentlich alle, sondern Liebe ist praktisch. Liebe ist einander dienen. Liebe ist Aufopferung. Ja. Ich war total beeindruckt, als ich vor 3 Wochen meine Tochter Lucy in den Kinderdienst gebracht habe. Und da war Rahel Gülker. Und die guckte meine Tochter an und sagt, Lucy, wollen wir zusammen was malen? Wollen wir zusammen was spielen? Wollen wir zusammen? Und die Lucy guckt sie an und sagt so, ja. Und jetzt, als ich letzte Woche krank war, kam Lucy zu mir, legte ihre Hand auf und sagte, Jesus, berühre den Papa mit deiner Kraft. Und ich sag so, ich finde heraus, wer im Kindergottesdienst Kraft mit dem R so sagt, ja? Das hat sie nämlich nicht von mir. Und ich bin total dankbar für Rahel und für jeden anderen, der mir so viel Liebe gibt, dass er meine Tochter aufnimmt, sie umwirbt, dass sie einfach dieses Gefühl hat, ich will in den Kindergottesdienst, ja? Das ist nur für unseren Kindergottesdienst. Meine Tochter, als ich letzte Woche irgendwie jemand war krank oder so, haben wir gesagt, okay, geht der Papa allein, die Kinder bleiben zu Hause. Guckt Lucy und sagt so, nee, Papa, ich will in den Kindergottesdienst. Da habe ich mir gesagt, yes, es funktioniert. Yes, es funktioniert. Die Liebe fließt über und selbst unsere Kinder kriegen es mit. Halleluja. Das ist Dienst in unserer Gemeinde. Okay, der Frieden Gottes, den wir hier, der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. Tut alles, ich kann euch das sagen, der Friede des Christus regiere in eurem Herzen meint, hier heißt es, was hier heißt, was immer du tust, tue, sodass der Frieden, den Jesus am Kreuz getan hat, Kolosser 1, Vers 20, dass dieser Frieden verstärkt wird, dass dieser Frieden, den Christus gemacht wird, stark und mächtig wird und gefördert wird. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, wie wir übereinander reden. Wir treffen Entscheidungen, was wir tun, und fragen uns, dient es Frieden in unserer Gemeinde? Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, aufzuhören, weil sonst ist der Frieden vorbei. Ja? So. Okay. Gott hat dich berufen. Gott hat uns berufen als Gemeinde, einander zu lieben mit den Fähigkeiten, die wir gerade haben. Ja, du musst auch nicht das Gefühl haben, aber ich kann so wenig, ja, was soll ich jetzt im Ordnungsdienst anfangen? Sei gesegnet, ja, Gott weiß, wo du bist, Gott kennt deine Fähigkeiten. Es ist total okay, ja, auch zu kommen, einfach nur da zu sein. Aber da, wo es eine Möglichkeit gibt, gemäß deiner Persönlichkeit, lass sie entfalten. Und suche nach einem Ort, wo wir uns gegenseitig dienen können, wo die Liebe überfließen kann, sodass wir diese eingeschworene Gemeinschaft, die Transformation wirklich erleben von Christus und dass wir, egal was wir tun, in Wort oder in Taten, alles für unseren Herrn Jesus Christus tun. Das heißt, dass er hoch erhoben wird, dass er sichtbar in unserer Mitte wird und dass die Engel, Besucher und wir auch merken, die Gemeinde muss Christus in ihrer Mitte haben, weil sonst wäre so viel Liebe untereinander überhaupt nicht möglich. Und vielleicht mein allerletzter Satz, weil das ist ganz wichtig, das wird ganz oft missverstanden. Hier heißt es, was immer ihr tut, tut in Wort oder Taten im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Diese Dankbarkeit, die hier eingebracht wird, bedeutet nicht, aus Dankbarkeit tut dies oder das. Weil das ist tödlich, das ist tödlicher christlicher Dienst. Gott verlangt nie, er sagt nie, nirgendwo, sagt, ich habe so viel für dich getan, jetzt mach mal was für mich. Diese Bibelstelle sagt nicht, tu diese Dinge aus Dankbarkeit, sondern sie sagt, tu diese Dinge in Dankbarkeit. Das heißt, nicht, Gott hat mir das gegeben, er hat mir Gnade geliehen, jetzt gebe ich ihm, jetzt zahle ich ihm die Gnade zurück. Das ist mormonische Theologie. Mormonische Theologie heißt, Jesus Christus hat dir am Kreuz eine Schuld geliehen und durch dein Nicht-Cola-Trinken zahlst du ihm kontinuierlich die Schuld wieder ab. Christus leiht niemanden etwas. Niemanden. Er verschenkt ausschließlich. Wir müssen nie was zurückzahlen. Er ist ein gnadenvoller Geber und Schenker. Er leiht nie. Und die Dinge, die wir tun, tun wir nicht aus Dankbarkeit, sondern mit Dankbarkeit, in Dankbarkeit. Die Dinge, die wir tun, tun wir, weil wir zurückdenken und gucken und sagen, du hast mich erwählt, du hast mich geliebt, du hast mich zum Heiligen gemacht, du hast mich befähigt, reich und glücklich zu sein in alle Ewigkeit. Ich diene dir in Dankbarkeit, mein Herr Jesus Christus. Halleluja, Amen.
Ja, okay, danke schön. Danke Technik. Und zum Schluss des Gottesdienstes wollen wir noch kurz so ein Zeugnis hören von dem, wie Gott seine Gnade auch noch ganz anders zeigt und wie er das durch Menschen macht. Dirk hat erzählt von Taiwan, was Gott dort tut. Und die Predigtreihe ging viel von dem, was Gott bei uns in unserer Mitte macht. Aber wir haben noch drei unter uns, die kurz berichten, was Gott in Kolumbien macht. Wir hatten ein Team, die in Kolumbien mit Gary Oates unterwegs waren, der letztes Jahr zu einer Konferenz hier bei uns Gast war. Und es ging darum, für kranke Menschen im Besonderen zu beten. Und da sind erstaunliche Dinge passiert. Und ganz kurz werden Sie uns ein Beispiel geben, was Gott da getan hat. Und das kann uns ermutigen, ja, wie Gott Menschen gebraucht. So, kommt ihr nach vorne. Das ist Conny, Heidi und Martina. Ich weiß, dass ihr jetzt bestimmt den ganzen Nachmittag füllen könntet mit dem, was ihr erlebt habt. Und doch würde ich euch bitten, dass ihr, kommt ruhig zu mir hier hoch, vielleicht jeder von euch so eine Situation oder so ein Highlight nennen kann, wo ihr erlebt habt, wow, das hat Gott getan. Vielleicht gerade durch mit euch, wo ihr sagt, Gottes Gnade war spürbar und sichtbar. Ja.
Also erstmal möchte ich sagen, wir sind zwar als Team gefahren mit 5 Leuten, aber ich möchte denen allen danken, die gebetet haben für uns, weil das ist wirklich, das haben wir sehr gespürt. Also ihr wart ein Teil davon und herzlichen Dank. Dann möchte ich kurz was erzählen, was mir auch so bewusst geworden ist. Ich war davor ziemlich aufgeregt und dachte, wer bin ich schon? Ich fahre nach Kolumbien und hatte dann aber im Ohr so dieses 5 Brote, 2 Fische. Und ich bin einfach total begeistert, was Gott davon machen kann, weil das ist auf einen unheimlichen Hunger in Kolumbien getroffen und dann kann Gott einfach echt Großartiges tun. Dafür bin ich total dankbar und es passt eigentlich. Ich habe heute so gedacht, ja genau, das ist das, was hier heute ganz oft angesprochen worden ist. Wenn wir einfach das zur Verfügung stellen, dann kann Gott echt was Großartiges draus machen. Und ich möchte ganz kurz von einer kleinen Szene erzählen. Ich habe für ein Mädchen gebetet, deren Fuß also war so eingedreht. Und die ist ziemlich von Gott bewegt worden, als ich für sie gebetet habe. Und danach ist sie aufgestanden und hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie ein neues Bein hat. Sie weiß noch nicht so genau, wie sie das benutzen soll. Es ist einfach großartig.
Ich möchte nur ganz kurz sagen, was wir alles erlebt haben. 603 Bekehrungen, 780 Heilungen und das nicht nur im Gemeindesaal, sondern wir waren in der Stadt, im Stadtplatz unterwegs. Dort haben sich die Leute bekehrt. Wir waren im Polizeihauptquartier, dort haben sich Leute bekehrt. im Gefängnis, überall wo wir hingekommen sind, haben sich Leute ganz einfach bekehrt, weil wir sie gefragt haben, wollt ihr zu Jesus kommen? Und von den 780 Heilungen waren 85 Augen, 43 Ohren, 76 Lahme, 17 Tumore, 66 innere Heilungen. Und Conny wird euch noch erzählen, wo wir wirklich was Grandioses gesehen haben. Aber zusätzlich zu dem, dass wir Beine auswachsen haben sehen oder Schmerzen gewichen sind, haben wir auch erlebt, dass Leute gekommen sind, die gesagt haben, ich möchte frei werden vom Alkoholismus, ich möchte frei werden vom Rauchen, ich möchte zurückkommen zu Jesus. Das fand ich auch so wirklich bewegende Momente, dass jemand gesagt hat, ich hatte Kontakt mit Satan, ich will zurückkommen zu Jesus. Und Gott hat da eingegriffen, das hat man an den Augen der Leute gesehen.
Ja, ich möchte einfach anschließen, auch was du gesagt hast. Wir waren wirklich so voller Dankbarkeit, das zu erleben zu dürfen, was wir dort erlebt haben. Und mir ging es wie Martina, dass ich mir gesagt habe, also Herr, wenn du nicht dabei bist, wir kommen mit total leeren Händen dorthin. Wir können von uns aus nichts tun, aber Jesus, du kannst es tun. Und wir haben erlebt, wie Jesus das erfüllt hat. Und die Begebenheit, die ich erzählen werde, die war auf dem Marktplatz. Da kam eine junge Frau mit einem Gehbänkchen, also so ein Rahmen, mit dem sie ganz schwerfällig gelaufen ist. Und ich bin nicht der Evangelist auf der Straße. So, das war für mich schon eine Herausforderung, dort mit auf der Straße zu sein. Und sie lief ganz schwer, sie hatte ganz starke Schmerzen, sie konnte kaum laufen. Und sie hat sich dann ganz mühevoll auf eine Bank niedergelassen. Und zwar auch nur, dass sie sich ein kleines bisschen angelehnt hat. Sie konnte nicht sitzen, sie konnte nicht laufen, sie konnte nicht stehen, sie konnte nicht sitzen vor Schmerzen, die sie hatte. Und der Gary Oates hat sie gesehen und sagt, wir gehen dorthin und beten mit ihr. Und da bin ich mit Gary Oates zusammen dorthin gegangen und haben ihr angeboten, möchtest du Gebet? Mit dem paar Brocken Spanisch, die wir vorher gelernt haben. Und ja, sie möchte Gebet. Ich sage, tut dir was weh? Hier. Und dann haben wir angefangen mit Beten. Und nach einer Minute haben wir gefragt, spürst du was? Ist es besser? Weniger Schmerz. Wir haben weiter gebetet. Sagt sie wieder, weniger Schmerz. Dann haben wir gesagt, steh auf, probier zu laufen. Und sie lief ein paar Schritte und sagte, es ist weniger Schmerz. Und dann hatten wir sie aufgefordert, ohne Gehbank zu laufen. Da bekam sie Angst. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir einen richtigen Übersetzer. Und da kam dann die Übersetzerin. Und wir haben weiter für sie gebetet. Sie ist unter der Kraft Gottes auf dem Marktplatz auf den Boden gefallen. Und wir haben weiter für sie gebetet. Und eine Riesentraube Menschen um uns herum. Den wir dann einfach auch erzählt haben, das ist Kraft Gottes. Das ist jetzt nichts Komisches, das ist Kraft Gottes. Und sie wollte wieder aufstehen. Dann haben wir erfahren, das ist der Grund. Sie war geboren worden, konnte sie uns dann sagen, mit ihrer Mutter, die daneben stand und Schwester, mit einem Bein, was 15 Zentimeter kürzer war von Geburt an. Und hatte dadurch die riesigen Schmerzen in der Hüfte, weil sie jahrelang schräg gelaufen ist. Die Hüfte war kaputt. Was da auch alles kaputt war, sie hatte jedenfalls wahnsinnige Schmerzen. Und wir haben sie auf die Bank setzen lassen. Das war ganz schwer möglich. Sie konnte vor Schmerz kaum auf der Bank richtig sitzen, hingesetzt. Und wir haben gebetet als Team, dass das Bein wächst. Und ich konnte sie sehen im Sitzen. Das Knie war hier im Sitzen im Vergleich zu dem anderen Knie. Und innerhalb 2-3 Minuten war das fast gleich lang. Dann haben wir gesagt, die Beine nach unten wieder gesetzt. Und haben gesagt, Jesus, mach du das zu Ende. Die Beine nochmal nach oben genommen und die Beine waren exakt gleich lang. Aber in dem Moment waren nicht nur die Beine gleich lang, sondern ihre kompletten Schmerzen waren weg. Keinerlei Schmerzen mehr. Und wir konnten sie laufen lassen. Sie ist mit ihrem Gehbank weitergelaufen, um sich anzuhalten. Aber Gary sagt, die Muskeln müssen sich jetzt erst entwickeln. Und ihr ganzes Leben war verändert. Ich denke, es ist wirklich ein riesiges Wunder gewesen, weil wenn Gott nicht eingegriffen hätte, hätte sie über kurz oder lang im Rollstuhl gesessen und mit den Schmerzen. Und das Wunderbare ist dann, wir haben sie gefragt, kennst du Jesus? Nein, ich lebe nicht mit Jesus. Eine Mutter mit 4 Kindern, ohne Ehemann. Aber ihre Mutter,
die daneben stand, die konnte sich gar nicht lassen, Gott zu preisen, hat gesagt, ich habe mein Leben lang für meine Tochter gebetet, dass sie zu Jesus findet. Und jetzt hat Jesus sie so berührt, sie hat Jesus in ihr Herz aufgenommen. Die Übersetzerin hat dann noch das Evangelium dort auf der Straße gepredigt und in dem Zusammenhang sind 38 Leute, haben ihre Hand gehoben, um Jesus ihr Leben zu übergeben. War dann abends noch in der Gemeinde und hat Zeugnis gegeben. Also Gott hat ihr komplettes Leben verändert, nicht nur den Körper, sondern auch ihr Herz. Und das war eigentlich wunderbar zu sehen. Und ich will allen noch Mut machen, die Englisch sprechen und die dafür ein Herz haben. Sowas mit Gott zu erleben aus erster Hand ist einfach was, was auch unser Leben total verändert hat und beeinflusst hat. Wir sind nicht mehr die gleichen, die wir gewesen sind. Gott hat uns ganz schwer in unserem Herzen berührt. Also wenn du die Möglichkeit siehst für dich und du Englisch kannst, mach sowas mit.
Hey, super. Vielen Dank. Danke Gott. Danke Gott. Wow. So, es gibt heute die Einladung, die gibt es immer, aber das Team ist ja heute besonders motiviert. Wenn du sagst, ich brauche Heilung, dann wird das Heilungsteam heute hier auch wieder zur Verfügung stehen. Komm einfach hin und wenn du andere Gebetsanliegen hast, dann haben wir ein weiteres Team an der Wand dort hinten. So, keiner muss heute nach Hause gehen ohne ein Gebet. Heute ist Glauben besonders da. Und für die, die sich angesprochen haben, sagen, ja, ich möchte, dass Gott seine Gnade durch mich an anderen weitergibt. Diese besagte Dienstliste, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Gaben einbringen kann. Die liegen außen aus, könnt ihr euch gerne mitnehmen und Leute kontaktieren. Es gibt hier jeweils bei einigen Diensten ein kleines Kreuzchen. Das heißt, auch für unsere ausländischen Freunde, die des Deutschen nicht so gut bemächtigt sind, finden da auch eine gute Möglichkeit anzukommen, wo die Sprache nicht ganz so im Vordergrund steht. Und wer sich gerne über unser Mitmachportal informieren möchte und auf dem Tablet gerne spielt, findet auch dort alle Dienste und auch Hauskreise und kann sich dort gut informieren. So, wir alle können ein Teil dessen sein, was Gott tut. Lass uns gemeinsam zum Ende aufstehen und bevor wir dann zum Kaffee gehen können, oben Kekse essen können und Gemeinschaft haben, dann im Speisesaal, möchte ich gerne noch den Gottesdienst beenden. Vater, wir danken dir für deine Liebe und Güte und Großzügigkeit, dass du der Erste bist, der ja seine Hand zu uns ausgestreckt hat. Und du hast uns eingeladen zu einer Beziehung mit dir. Und das ist unser Status, dass wir ja dich kennen und dass wir mit dir in Beziehung sind. Herr, unser Status ist nicht Arbeiter, sondern unser Status ja ist Liebender, ist Freund, ist Kind Gottes. Ist gegenüber. Und danke aber, dass wir diese Liebe zeigen können und wollen. Und das wollen wir gerne, gerne tun. Danke für ja, diesen Gottesdienst, für die Zeit zusammen. Herr, ich bete jetzt, dass du mit uns gehst, da wo wir jetzt hingehen werden, auch in die neue Woche. Danke, dass deine Gnade und Treue mit uns ist. So seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Amen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, Gottes Segen. Und wenn ihr noch bleiben wollt, könnt ihr gerne noch hier bleiben zum Kaffee. Und wer Fragen hat, kann sich gerne an den Infopunkt wenden. Und wer Gebet braucht, kommt bitte gerne nach vorne.